Wie wird Europa und vor allem Deutschland aus dem wirtschaftlichen Tal der Tränen herausfinden? In Düsseldorf wurde gerade kürzlich ein Milley-Institut gegründet. Ist Deutschland wirklich bereit für die Motorsäge? Darüber werde ich mich gleich mit der ehemaligen Bundestagsabgeordneten Joana Kotar unterhalten. Bleiben Sie dran. Liebe Frau Kotar, herzlich willkommen bei Deutsch und Deutlich. Ich freue mich außerordentlich, mit Ihnen über die Notwendigkeit von mehr Freiheit in Europa zu sprechen. Wie wird Deutschland aus dem Tal der Tränen, aus dem wirtschaftlichen Tal der Tränen herauskommen? Sie haben ja gerade kürzlich mit anderen Persönlichkeiten in Düsseldorf das Milley-Institut gegründet. Was hat es damit auf sich? Was ist das? Was wollen die?
Also ich glaube, wir alle sehen, dass es mit Deutschland gerade rasant bergab geht und keiner hält es auf. Und anstatt sich mal an der Analyse zu machen, woran es denn liegt und dann danach zu handeln, analysiert der ein oder andere richtig. Es liegt an zu viel Bürokratie, es liegt daran, dass wir keine Digitalisierung haben, wir haben einen Wasserkopf in der Politik, im Beamtenwesen. Das sehen viele, aber sie tun halt nichts dagegen. Sie klagen viel und wenn man sich die Bundestagsreden anhört, dann denkt man sich, oh ja, die haben es schon verstanden, aber passieren tut halt nichts. Und wir haben es in Argentinien gesehen mit Milei, als der angefangen hat als Präsident, war der vorbereitet. Der hatte zwei Stapel vor sich liegen, einen Stapel mit Gesetzen, die weg können und einen Stapel mit sehr viel kleineren Stapeln mit Gesetzen, die reformiert werden müssen. Und genau das haben wir im Prinzip jetzt mit dem Milei-Institut in Deutschland auch vor. Wir haben Persönlichkeiten aus der liberal-libertären Szene, die sich genau jetzt da dran machen und sagen, wir gehen die Gesetze jetzt durch. Wir schauen mal, was für Gesetze in Deutschland weg können, was wir streichen können, wie können wir den gesamten politischen und Beamtenapparat verkleinern. Und da machen wir dann konkrete Vorschläge. Und außerdem wird es, das ist jetzt noch in Vorbereitung, ein Portal geben, wo Bürger, Institutionen, egal wer, uns melden können, wo denn Irrsinn herrscht in Deutschland. Und wir schauen uns das an und gucken, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, das abzuschaffen? Und dementsprechend werden wir dann die Analysen und auch die Resultate vorlegen, sodass egal, wer dann an die Regierung kommt.
Es gab doch mal eine Fernsehsendung, die solchen bürokratischen Unsinn aufgebracht hat. Ich glaube, das war bei RTL. Ich weiß nicht, wie die hieß.
Ich glaube,
das war jedenfalls manchmal noch witzig. Gut, die hat man auch überzeichnet, ist klar. Ja. Aber Sie haben die Digitalisierung erwähnt. Also zumindest, was die Digitalisierung bei der Überwachung der Bürger angeht, funktioniert die doch prima.
Die funktioniert da ganz wunderbar. Also da bedienen wir uns Palantir und allem, was dazu gehört. Und wir haben ja jetzt auch beschlossen im Deutschen Bundestag, dass unsere Polizei in Wohnungen einbrechen kann, um den Staatstrojaner auf die Computer zu spielen und alles Mögliche, was man da haben kann. Das funktioniert toll in Deutschland. Aber das ist auch der einzige Bereich, was wirklich gut funktioniert in Sachen Digitalisierung. Und das ist eigentlich bitter, weil wir haben in Deutschland eine gute digitale Szene. Wir hatten auch eine tolle KI-Szene in Deutschland. Wir sind auch im Quantencomputing ganz weit vorne mit dabei. Und das müssten wir, diesen Schatz müssten wir eigentlich heben und dementsprechend müssen die Regularien runter und die Bürokratie runter. Und das, so eine Vorarbeit wollen wir eben leisten, dass wir denen zuhören, die in der Praxis stehen und uns sagen, das muss weg, damit wir hier richtig arbeiten können und Leistung bringen können. Und diese Vorschläge wollen wir dann sammeln und dann der nächsten bürgerlichen Regierung, die bereit ist, freiheitliche Politik zu machen, zur Verfügung stellen und sagen, hier, das
was
ist
heißt, die Auffassung. Was heißt denn hier bürgerliche Regierung? Jetzt haben Sie den Friedrich Merz von BlackRock, CDU, bürgerlicher geht ja gar nicht, wirtschaftsnäher geht ja gar nicht. Also ich meine, wenn jemand weiß, wie man Geld verdienen kann, dann ja wohl BlackRock.
Ja, aber Herr Friedrich Merz hat da anscheinend gelernt, wie man Geld ausgibt und nicht, wie man Geld einnimmt. Das ist das Tragische an der Geschichte. Also für mich hat die CDU herzlich wenig noch mit bürgerlich zu tun oder mit einer wirtschaftsvernünftigen Politik. Das ist keine konservative Partei mehr. Angela Merkel hat sie komplett auf links gedreht und dementsprechend ist auch die Wirtschaftspolitik. Wobei ich diese Kritik nicht auf alle ausdehnen möchte. Wenn man Katharina Reiche zuhört, unserer Wirtschaftsministerin, die hat's verstanden. Die redet Klartext. Die sagt doch recht unbequeme Sachen über die Rente in Deutschland. Und das will dann keiner hören, dass die Rente nicht mehr funktioniert, dass wir länger arbeiten müssen. Das will keiner hören. Aber die Frau hat verstanden, woran es scheitert in Deutschland. Und wenn die könnte, wie sie wollte, zusammen mit Dobrindt, das wäre eine echt gute Regierung. Aber die hängen im Moment an der SPD und ein Merz macht sich vor der SPD klein und anstatt da sich ein Rückgrat wachsen zu lassen und zu sagen, nee, liebe SPD, wir machen das anders, wir machen das jetzt wirklich wirtschaftsfreundlich, zieht er diesen Kurs durch und er bekommt ja Prügel. Er bekommt Prügel aus der Wirtschaft, er bekommt von allen Prügel. Und wenn sich dann eine Arbeitsministerin Baas hinstellt und
er scheint es zu genießen.
Aber die Baas, die sagt, sie erklärt den Unternehmern in Deutschland den Krieg. Und anstatt als Merz sich dann hinzustellen und zu sagen, so nicht, liebe SPD, ja, die Unternehmer brauchen wir, damit Deutschland überhaupt noch läuft, schweigt er. Und das funktioniert halt nicht. Und die Wut in Deutschland, auch bei den Unternehmern, wird dementsprechend immer größer.
Bevor wir noch etwas auf die Lösungen eingehen, möchte ich zuerst eine begriffliche Frage klären. Sie nennen sich ja selber libertär. Nicht?
Also ich hänge mir selten oder ungern selber ein Etikett an, weil dann immer jemand kommt und sagt, aber das ist nicht 100% libertär und das ist nicht wirklich liberal und das ist nicht konservativ. Also
es gibt natürlich verschiedene Strömungen bei den Libertären auch, das ist klar. Also gewisse sind dann total radikal, wollen gar keinen Staat. Vielleicht können Sie da hier etwas ausführen, damit die Leute auch verstehen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen liberal, ich meine, die liberale Partei wurde in Deutschland aus dem Parlament gewählt, und libertär. Also wenn liberal schon nicht funktioniert, warum soll es mit den Libertären funktionieren?
Nee, die Libertären sind sehr viel radikaler. Und wie Sie gesagt haben, es gibt da unterschiedliche Strömungen. Strömungen, die sagen, der Staat muss komplett weg, so wie er jetzt ist. Wir möchten lieber ein Deutschland der 1000 Lichtensteins quasi, dass sich die ganzen Kommunen selbst organisieren und mit Verträgen aushandeln und so weiter und so fort. Das ist so die radikale Strömung, die das alles komplett ablehnt. Dann gibt es die Leute, die sagen, ein Nachtwächterstaat, ein Minimalstaat wäre eigentlich das Richtige. Und zu denen zähle ich auch, weil ich bin einfach realistisch. Ja, mir wäre es auch lieber, wenn wir eine ganz kleine Kommune hätten und uns selber organisieren könnten und selber vorlegen könnten, was zahlen wir überhaupt und wie leben wir zusammen. Das ist aber in Deutschland unrealistisch. Also geht es nur mit einem Minimalstaat. Das heißt, der Staat konzentriert sich auf die Kernaufgaben, die er hat, innere und äußere Sicherheit, Justiz, das Finanzwesen vielleicht. Und der Rest überlässt er dem Bürger. Ja. Und diese Idee finde ich sehr viel spannender, zu sagen, wir fangen jetzt an, in Deutschland Ministerien zusammenzustreichen. Wir haben jetzt 15 Ministerien. Theoretisch könnten wir sie auf 4, 5 zusammenstreichen. Dass wir diese Vorschläge mal erarbeiten. Was können wir zusammenlegen? Was brauchen wir überhaupt nicht mehr? Was kann der Bürger selber machen? Und das rauszufinden, das finde ich spannend.
Also ich glaube, der berühmte Clip von Milley, da an diesem Flipchart, wo da ein Ministerium nach dem anderen wegreißt, auf Huera, das ist offenbar etwas so, das Credo, in diese Richtung soll es gehen. Vielleicht auch noch, das kann Sie vielleicht auch interessieren, in der Schweiz, also früher nannte ich mich selbst auch immer so freiheitlich konservativ oder liberal konservativ und irgendwann genügte das nicht mehr, weil das in der Schweiz haben wir die Erfahrung gemacht, es nennen sich so viele liberal, auch die liberale Demokratie, dass dieser Begriff liberal, also eben zumindest in der Schweiz, eigentlich wertlos geworden ist. Also man musste irgendwie eine andere Bezeichnung finden. Libertär hat sich da angeboten, aber im Grunde wollen wir eigentlich das, was auch bei uns früher zum Beispiel der Freisinn, also die FDP in der Schweiz, eine staatstragende Partei, sie hat eigentlich den Bundesstaat gegründet, was sie eigentlich wollte. Sie war auch sehr erfolgreich damals mit dem Slogan mehr Freiheit, weniger Staat, mehr Eigenverantwortung. Und das ist also eigentlich, glaube ich, das Credo, das heute der Libertäre vertritt. Aber Sie haben natürlich recht, da gibt es so viele verschiedene Strömungen, radikal, muss man etwas aufpassen.
Ja, jetzt also liberal nenne ich mich jetzt auch nicht mehr, weil in Deutschland ist das genau dasselbe. Die FDP hat das Liberale getötet. Jeder, der sagt, er ist liberal, da denkt man sofort an diese weichgespülte FDP, die mit der Freiheit gar nichts mehr am Hut hat. Und dementsprechend rede ich von mir auch immer nur als freiheitlich. Ich vertrete freiheitliche Politik. Und ob man das jetzt ins Liberale, Libertäre oder in was bei Teufel was für ein Lager steckt, ist mir dann relativ egal.
Aber warum hatten das liberale Lager so einen schweren Stand? Ich meine, unter dem, der damals noch erfolgreich von der FDP ist mir jetzt gerade entfallen, der frühere Präsident, der dann verstorben ist, der da mit 18% Initiative kam. Westerwelle, genau, Entschuldigung. Er hat ja eigentlich einen ausgeprägten Sinn. Also er wäre heute, würde sich wahrscheinlich auch libertär nennen. Aber warum hat der Liberalismus so einen schweren Stand in Deutschland? Es gab ja zwar immer liberale Parteien, aber so richtig einflussreich waren die eigentlich nie.
Also unter Westerwelle war die FDP tatsächlich stark. Sie haben jetzt keine 18% erreicht, aber sie haben ein richtig gutes Ergebnis erreicht. Und das war die Zeit, wo ich auch die FDP gewählt habe, weil das Programm einfach überzeugend war. Und dann hat sie sich halt als Totalausfall entpuppt, genauso wie sie das jetzt unter Christian Lindner gemacht hat. Also wenn man ein tolles Programm hat, dann sollte man versuchen, das auch durchzuziehen. Und wenn man an der Regierung ist und dann plötzlich all das macht, was einem die Linken vorschreiben oder die Grünen vorschreiben und dann sowas Irres wie ein Heizungsgesetz mit beschließt, dann darf man sich nicht wundern, wenn man als Liberale aus dem Deutschen Bundestag fliegt. Das Bedürfnis nach einer liberalen Partei oder nach einer freiheitlichen Partei ist in Deutschland nach wie vor da. Keine Mehrheit, also keine 51% Partei. Aber jeder, der ein bisschen wirtschaftlichen Verstand hat, der weiß, dass uns das jetzt fehlt in Deutschland. Also das Potenzial ist da. Der Grund, wieso es nicht für so eine absolute Mehrheit reichen wird, ich glaube, das liegt einfach in der Natur der Deutschen, die das auch noch nicht begriffen haben, wie wertvoll Freiheit an sich ist. Die hören lieber auf jemanden, der vorne steht, so ehrlich muss man sein, und ihnen sagt, da geht's lang. Ob das jetzt eine Merkel ist, ein Kohl ist, ob das ein Habeck ist, den sie ja ganz doll verehrt haben, solange er noch an der Regierung war, bevor klar war, er hat uns vollständig ruiniert. Die Deutschen folgen gerne. Und wenn man ihnen sagt, pass auf, ja, da gibt es nichts mehr zu folgen, sondern ja, aber, das ist Eigenverantwortung.
Aber das macht es dann umso schwieriger für Sie. Ich meine, Freiheit und Eigenverantwortung heißt dann eben auch Eigenverantwortung. Da ist man verantwortlich. Und wenn man das nicht will, wird es schwierig. Wir haben Javier Milei bereits erwähnt. Sie haben Ihr Institut nach ihm benannt. Er trat auf mit der Kettensäge. Und auch Sie haben eigentlich so eine Teaser-Kampagne ja geführt mit der Kettensäge. Und glauben Sie, dass Deutschland die Kettensäge braucht, und ist Deutschland reif dafür?
Brauchen tut es sie auf alle Fälle. Also den Bürokratiedschungel, den wir haben, den Steuerdschungel, den wir haben, den Gesetzesdschungel, den wir haben, wir brauchen die Kettensäge. Jeder muss fähig sein, eine Steuererklärung zu machen, ohne dass er einen Steuerberater braucht. Ich habe eine Firma, ich kann das nicht mehr ohne Steuerberater. Und das ist völlig irre, wenn ich sowas nicht verstehe. Das kann es einfach nicht sein. Und ob Deutschland bereit ist, ich glaube, viele wären es bereit. Gerade die Leistungsträger in Deutschland, die Unternehmer, diejenigen, die dieses Land am Laufen halten, die sind durchaus bereit zu sagen, wir müssen hier mal radikal ausmisten, weil die sehen die Probleme. Diejenigen, die vom Staat leben, ob das jetzt die Politiker sind, ob das die Beamten sind, ob das die Bürgergeldempfänger sind, ob das egal wer ist, wer vom Staat lebt, die finden das wahrscheinlich nicht so toll. Aber letztendlich werden wir die Realität nicht mehr ignorieren können. Letztendlich wird Deutschland einfach kein Geld mehr haben, diesen Irrsinn am Laufen zu halten, diesen Sozialstaat am Laufen zu halten. Und dann müssen sie sich wohl oder übel fügen und sehen, okay, was müssen wir tatsächlich hier verändern? Und das geht nur freiheitlich. Das geht nur, indem wir abschaffen.
Ich halte hier dagegen. Ich meine, wir sehen ja zum Teil unglaubliche bürokratische Auswüchse. Ich nehme jetzt mal diese NGOs, die finanziert werden. Also, und zwar auch von CDU-Regierungen, die da mitmachen, diese ganze Blockwart-Ideologie, diese Verpetzer-Portale und so weiter, die Meldeportale, eigentlich eine ganz üble Sache. Das ist das Gift für eine freiheitliche Gesellschaft. Und niemand wagt es, sich daran zu machen. Es müsste doch jetzt ein leichtes sein, einfach mal zu sagen, NGOs kriegen kein Geld mehr, oder wenn sie etwas kriegen, ist das mit einem klaren Leistungsauftrag verbunden und das darf kein politisches Lobbying beinhalten, beispielsweise. Und nicht einmal so eine ganz einfache Sache bringen die durch.
Also wie gesagt, die CDU hängt am Bandel von der SPD und deswegen bekommen sie es nicht durch. Würden sie sich ein Rückgrat wachsen lassen, und wir sehen, dass die CDU das Problem ebenfalls erkannt hat, weil solange sie in der Opposition war, hat sie gegen die NGOs gewettert und hat genau das gesagt. Das kann nicht sein, dass der Staat nicht Regierungsorganisationen finanziert. Da kamen diese berühmten 551 Fragen, die sie der Bundesregierung gestellt haben, die nie beantwortet wurden. Und jetzt ist die Union selber an der Macht und hat diese Fragen auch nicht beantwortet und fördert nach wie vor Demokratie, Leben und alles, was dazu gehört, mit Millionenbeträgen. Solange man sich kein Rückgrat wachsen lässt und sagt, wir wollen das abschaffen, solange passiert nichts. Es gibt in Deutschland aber Kräfte, die sagen, es reicht. Und immer mehr Leute sagen, es reicht, weil die sind ja nicht blöde. Die sehen ja, wie schnell solche Proteste und Demonstrationen organisiert sind.
Was Sie jetzt beschreiben, hat ja auch einen Grund. Nehmen wir jetzt mal in Deutschland eben, die CDU ist jetzt an der Macht. Sie könnte diese Fragen selber beantworten, sie könnten diese Zustände auch abstellen. Sie tut es aber nicht wegen dieser unsäglichen Brandmauer. Jetzt müssen wir doch einfach anerkennen, dass dieses Konzept der Brandmauer aus linker Sicht geradezu genial war. Also ein Spin der Extraklasse. Aber Und damit hat sich die Linke die Macht wahrscheinlich über Generationen gesichert. Sie müssen doch etwas bringen jetzt, womit sie gegen solche Konzepte antreten können. Also etwas, was mindestens gleich gut ist und die Wählerinnen und Wähler entsprechend überzeugt. Haben Sie so etwas?
Erstens, ja, haben wir. Und zweitens geht es, und das sehe ich mittlerweile in Deutschland, es geht ja nur mit gewissen Mehrheiten. Es geht ja nur mit genug Leuten, die aufwachen und sagen, so geht es nicht. Und wir sehen bei 26-27% AfD-Wähler im Bund und im Moment die stärkste Kraft in Deutschland, dass die Leute sagen, wir wollen das nicht mehr. Ob sie die AfD aus Überzeugung wählen oder sagen, aus lauter Frust und mit der Faust in der Tasche, um es den Regierenden zu zeigen, das ist mir völlig egal. Wir sehen, dass eine Wechselstimmung da war. Und die haben die Union auch gewählt, weil sie gedacht haben, ein Merz ist anders, weil ein Merz vor der Wahl anders aufgetreten ist. Das heißt, die Mehrheit der Deutschen möchte einen Wechsel. Jetzt müssen wir das nur hinbekommen, dass wir tatsächlich die Mehrheiten haben. Und genau das, was Sie gesagt haben, dieses Brandmauergeschwafel, das muss fallen und das wird früher oder später auch fallen, wenn es an die Macht geht. Wenn die Union sieht, wir kriegen unsere Kandidaten nicht mehr rein, wir verlieren das Geld, wir verlieren die Macht, da wird die Brandmauer fallen, weil Politiker, denen geht's nur darum. Mit Sicherheit wird sie fallen. Man muss auch nicht mit der AfD zusammenarbeiten und sagen, wir machen eine Koalition, eine Minderheitenregierung reicht schon. Und das wäre der Druck, den Merz jetzt schon aufbauen könnte. Der könnte der SPD sagen, mit euren bescheidenen 14%, fliegt ihr jetzt aus der Regierung und ich suche mir die Mehrheiten jeweils im Parlament für unsere Gesetze. Und damit kriegen die richtig gute Gesetze durch, weil die Mehrheiten dann da sind.
Aber das wäre doch eine Charakterfrage. Das kann man sich wünschen. Das macht vielleicht in der Theorie Sinn. Aber dazu würde sich doch ein Friedrich Merz niemals hingeben. Also es braucht, ohne Neuwahlen wird sich überhaupt nichts verändern.
Ja, wir gehen aber auch alle davon aus, dass wir die Neuwahlen nicht erst am 29 haben, sondern dass die Neuwahlen sehr viel früher kommen. Und dann ist auch die Frage, wie viele Parteien auf der vernünftigen Seite, auf der freiheitlichen Seite, auf der rechten Seite gibt es dann in Deutschland, die eventuell eine Mehrheit bekommen könnten. Also ich höre immer, es macht keinen Sinn, neue Parteien zu gründen oder was aufzubauen neben der AfD. Ich sehe das komplett anders. Ich sehe, dass es eigentlich nötig ist, diesem linken Batzen, den wir da haben im Bundestag, ganz massiv was entgegenzusetzen und zu sagen, wir brauchen eine freiheitliche Partei, wir brauchen eine rechte, konservative Partei, wir brauchen dieses Lager, was gestärkt wird und was dann auch Mehrheiten organisieren kann. Und dann kann sich die Union überlegen, schließen wir uns lieber den Vernünftigen an oder machen wir weiter mit den linksradikalen Politik. Ja, und es ist alles möglich. Es ist schwierig in Deutschland, aber es ist alles möglich, weil ich sehe, wie sich der Wind langsam aber sicher dreht, weil es an die Substanz geht. Und ich habe schon 2016 gesagt, sobald die Deutschen es am eigenen Portemonnaie merken, dass es nicht mehr weiterläuft, in dem Moment ändern sie ihre Wahlentscheidungen. Und das kommt jetzt langsam.
Wenn Sie jetzt von den Linken sprechen, ich habe mal vor vielen Jahren mit Roger Köppel, als er noch bei der Welt Chefredaktor war, darüber gesprochen, warum das in Deutschland eigentlich die Bevölkerung so etatistisch ist. Nicht unbedingt links, aber sie versprechen das Heil von staatlichen Maßnahmen. Und glauben, wenn irgendwo ein Problem auftritt, war jetzt ein schweizerischer Versprecher, wenn irgendwo ein Problem auftritt, dann sucht man gleich nach dem Staat. Und Roger Köppel war damals der Meinung, er hat gesagt, ja, der deutsche Staat, das sei eben etwas, was das deutsche Volk nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut hat. Und darum würde Kritik daran eigentlich illegitim erscheinen. Können Sie das nachvollziehen? Und hat diese Argumentation etwas?
Ich würde es eher anders sagen. Ich würde eher sagen, man hat es den Deutschen anerzogen. Also zum einen glaube ich, dass das deutsche Volk generell so ein bisschen tickt, wie ich es vorher gesagt habe, dass sie gerne auf jemanden hört, der führt. Und in dem Fall ist es der Staat. Aber ich glaube, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg hat man das den Deutschen einfach anerzogen. kümmere dich gar nicht um deine Probleme, der Staat übernimmt das für dich. Und eskaliert ist das Ganze dann in der Corona-Zeit. Bleib zu Hause, mach nichts, denk nicht nach. Der Staat sorgt dafür, dass du nicht stirbst. Ja, also das hat man den Deutschen so anerzogen, dass das jetzt so drin ist, wenn man ihnen sagt, pass auf, du bist ja selbstverantwortlich für deine Rente, für deine Vorsorge, für deinen Arbeitsplatz, für deine Kinder, für die Bildung, dass die denen das erstmal Angst macht, weil sie das überhaupt nicht gewöhnt sind. Bis man ihnen klar gemacht hat, was das eigentlich bedeutet, dann in Freiheit zu leben, dass sie nicht mehr auf die Almosen des Staates angewiesen sind, sondern der Staat ihnen in einer freiheitlichen Politik sehr viel mehr Geld lässt, damit sie genau das auch machen können. Wenn man jetzt kein Geld mehr hat und am Monatsende nicht weiß, wie man sich die Lebensmittel kaufen soll, und dann erzählt einem noch jemand, ja, aber du musst jetzt für die Rente vorsorgen und gucken, dass du dich absicherst, dann sagst du von was? Man muss den Leuten klar machen, was ein wirklich freiheitlicher Staat bedeutet. Das bedeutet nämlich ein Staat mit einer Staatsquote von, ich weiß nicht, 25%, 20%, 15% und Leuten, die kaum noch Steuern zahlen. Und davon kann man dann vorsorgen, und zwar sehr viel besser, als jeder Staat das für einen machen kann. Jeder kann privat besser für sich sein Leben organisieren, als der Staat das jemals machen kann. Und das muss einfach in den Köpfen der Menschen ankommen. Und nach wie viel Jahrzehnten ist das eben schwierig. Aber es ist nicht hoffnungslos.
Okay. Kommen wir noch einmal auf den Mann zurück, dem Ihr Institut den Namen verdankt. Javier Milei, ich meine, er ist ja, ich würde jetzt mal sagen, ein außerordentlicher Politiker. Seine Erscheinung, sein wilder Haarwuchs und eben das Auftreten damals mit der Motorsäge, das ist ja nicht normal. Und also wir können jetzt da unter Pfarrerstöchtern können wir sagen, da muss ein Land schon ziemlich in der Scheiße sein, um so jemanden zu wählen. Ist wahr, okay. Ja. Wie sehen Sie es?
Er ist erstmal kein Politiker gewesen. Er ist ein Professor gewesen, ein Wirtschaftsprofessor. Und ich glaube, genau das, dieses, ich bin kein Berufspolitiker und ich bin anders als die anderen und ich nehme auch mal das Mikrofon und singe völlig falsch in ein Mikrofon und gebe ein Konzert und hüpfe wild auf der Bühne rum, das ist das, was die Leute gebraucht haben. Das ist das, was im Prinzip in Deutschland auch nicht schlecht wäre, weil die Leute die Schnauze voll haben von diesem typischen steifen Politikersprech, den man in allen Nachrichten hört. Wenn da mal jemand auftauchen würde mit Charisma, der es gut rüberbringen kann, dann bin ich mir sicher, die Deutschen würden auch sagen, hey, eigentlich gar nicht mal so schlecht.
Ja. Aber den einzigen, Entschuldigung, den ich jetzt sehe, der das könnte, das wäre im Moment, glaube ich, Dieter Bohlen. Der hat jetzt so ein paar Statements gemacht. Ich meine, wenn ich mir jetzt ihr Gründerkomitee anschaue, alles absolut horrige Persönlichkeiten. Ich meine, der Philipp Bagus, ich habe sein Buch geliebt über den Milei, wirklich verschlungen, großartig. Carlos A. Gebauer, eine absolut honorige Person, hat kürzlich auch in der Schweiz referiert, wirklich ein brillanter Kopf, auch seine Zusammenfassung da über liberale und libertäre Schriften, fantastisch. Sie natürlich, Frau Cotta, dann Frauke Petri, auch ein Mann aus der Schweiz, den ich natürlich gut kenne, Olivier Kessler. Also das sind alles hervorragende Leute mit bestem Willen. Aber einer, der es so auf den Punkt bringt, wenn ich jetzt an Deutschland denke, wirklich nur der Dieter Bohlen, haben Sie, besteht die Absicht, den auch noch ins Boot zu holen?
Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass der ein oder andere, glaube ich, Kontakt hat zu Bohlen und Co., aber auch zu anderen Leuten, die in Deutschland bekannt sind. Und die Kritik teilen. Das Problem ist, man muss natürlich dann dementsprechend auch den Mut haben, in Deutschland zu sagen, jawohl. Ja? Und ein Bohlen hat jetzt erstmal schon mal bewiesen, er hat den Mut und gibt auch in Interviews klar, sagt, was Sache ist. Das machen wenige in Deutschland. Hinter den Kulissen redet man mit ganz vielen Persönlichkeiten, auch bekannten Persönlichkeiten, die alle sagen, ha, ihr habt recht. Vor den Kulissen haben sie dann eher Hemmungen, das zu machen. Aber ich sehe es ähnlich. Man braucht da vorne wirklich so eine Rampensau mit der richtigen Einstellung, die das aber genauso rüberbringt und sagt, okay, wir machen es jetzt anders.
Also und den Herr Gebauer, hier sehe ich jedenfalls nicht mit der Motorsäge. Der ist mit, er ist ein Mann des Floretts.
Ja. Fantastisch, aber ja, ist er. Also generell sehe ich, glaube ich, obwohl Frauke und ich die Motorsäge auch schon in der Hand hatten beim Afuera-Fest, aber wir sind kein Milei, keiner von uns ist ein Milei.
Es gibt bestimmt auch ein schönes Bild, kann ich mir jetzt gerade so vorstellen, muss ich schauen, ob ich das irgendwo finde. Nein, aber ich meine, die praktische Umsetzung ist natürlich dann schon ein Problem. Ein Institut ist eine wunderbare Sache, bin ich auch überzeugt, dass da hervorragende Schriften rauskommen, aber Sie wollen Wahlen gewinnen.
Naja, mit dem Institut wollen wir keine Wahlen gewinnen.
Ja, oder mindestens beeinflussen, in jedem Sinne.
Ja, also das Institut schafft die theoretische Grundlage, was wir brauchen, um tatsächlich hier den Staat zum Laufen zu bekommen oder wieder zum Laufen zu bekommen. Das ist die Grundlage. Wahlen muss man dann auf andere Art und Weise versuchen zu gewinnen. Wir haben das mit Team Freiheit, sind wir gerade am Aufbauen, dass wir sagen, wir brauchen andere politische Strukturen, auch in der Partei. Wir können nicht einfach eine neue Partei gründen nach alten Muster, dann importieren wir uns die Probleme. Ja, das geht nur radikal anders. Und das sind neue Gedankengänge, die man erstmal in Deutschland etablieren muss. Dass man sagt, kein einziger, der auf einer Liste steht für den Deutschen Bundestag, ist ein Parteimitglied. Das kennen die Deutschen nicht. Das muss man auch erstmal erklären, wieso das ist und wie es läuft und wieso es besser ist, wenn man kein Parteimitglied ist und auf einer Liste steht. Aber das sind so neue Ideen, die wir jetzt im Moment ins Gespräch bringen und die wir diskutieren. Und dann haben Sie vollkommen recht, sehe ich genauso wie Sie, brauchen wir da vorne jemanden, der die Menschen mitzieht. Und wie gesagt, die Gespräche laufen, die Kontakte sind da. Es braucht halt diesen letzten Schritt von den Menschen, die sagen, jawohl. Weil wir alle wissen, was das in Deutschland bedeutet, wenn man sich gegen die Regierung stellt und sagt, wir wollen was radikal anders. Man muss bereit sein, dass das Auto abgefackelt wird, dass das Haus beschmiert ist, dass man Demonstrationen erlebt, dass man plötzlich als Nazi dasteht. Wie hieß es, Afuera ist das neue Sieg Heil, hieß es mal in einem deutschen Artikel.
Wahnsinn, ja.
Ja, irre, aber dazu muss man bereit sein. Und dazu sind nicht viele bereit. Und vielleicht muss es erst ein bisschen schlechter werden, bis die alle sagen, jupp.
Aber gerade vielleicht die letzte Frage noch, dieser Verzicht auf Parteien oder die Ablehnung von Parteien, muss man sogar sagen, das war ja schon ein Thema, mit dem sich auch Thomas Jefferson beschäftigt hat. Auch Rousseau war der Meinung, dass so etwas braucht es gar nicht, es sollte ohne funktionieren, die Menschen sind nur ihrem Gewissen verpflichtet, haben wir jetzt auch gerade wieder einen interessanten Fernsehbeitrag gehört da, von der nicht gewählten, von der Kandidatin fürs Verfassungsgericht. Aber Tatsache ist, dass sich ja die Menschen organisieren, sich zu Parteien zusammenschließen und dann, wenn sie gewählt sind, haben wir die Fraktionen im Parlament. Die sind ja noch viel stärker als die Parteien sonst in der Bevölkerung. Also das lässt sich am Schluss ja gar nicht verhindern.
Naja, es lässt sich schon verhindern, indem man eine ganze Reihe von Maßnahmen macht. Also ich finde tatsächlich freie Listen, wo Leute kandidieren können, die kein Parteimitglied sind und damit den ganzen Parteienmist nicht an der Backe haben und sich da keine Mehrheiten kaufen können und es nicht nach dem Peter-Prinzip nach oben gespült wird, wer das beste Netzwerk hat, setzt sich durch, sondern wirklich Leute, die was können, stehen auf der Liste. Die sind schon wesentlich unabhängiger als die, die dann abhängig sind von der Wiederwahl. Vor allen Dingen, weil diese Leute auf der Liste alle einen Job haben. Alle aus der Gesellschaft kommen und ohne Probleme da wieder hin zurück können. Das ist ja bei vielen im Bundestag gar nicht mehr der Fall. Das darf man aber nicht vereinzelt sehen, dass man sagt, okay, man organisiert Parteien anders. Ich wäre generell dafür, dass man offene Listen in Deutschland zulässt und sich nicht als Partei formieren muss. Das muss möglich sein. Eine andere Sache ist, man muss das Geld aus dem System ziehen. Also die Millionen, die in Deutschland oder Milliarden, die in Deutschland in diesem System stecken, im politischen System, wie die Parteien sich daran selbst bedienen, ob das die Parteienfinanzierung ist, die Fraktionsfinanzierung ist, die Stiftungsfinanzierung ist, die Ausstattung von unseren Abgeordneten, die Sonderregelungen, die Zulagen, all das, die politischen Beamten, die wir haben, da muss das Geld raus. Und wenn wir das Geld da rausbekommen und den Beamtenapparat verkleinern und über die Parteien nachdenken und dann vielleicht die Wahlen noch ein bisschen anpassen, dann kommen wir dahin, wo wir hinwollen.
Damit sind Sie schon fast bei der SVP. Wir hatten mal den Slogan hier, runter mit den Steuern, damit einem Schatz mehr zum Leben bleibt. Und da war da so ein Portemonnaie abgebildet und das war sehr erfolgreich. Vielen Dank, Frau Kotta, für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches neues Jahr, Ihnen und dem Miley-Institut und alles Gute und hoffentlich bis bald.
Dankeschön, Herr Zanetti, Ihnen auch.